Hallo Oliver, wie geht's dir?
Gut, danke. Und selbst?
Ja, auch gut. Doch, doch.
Ja, worüber reden wir heute, Anna?
Wir reden heute über den Menschen im Mittelpunkt der IT-Sicherheit und zwar mit einer wirklichen Pionierin auf dem Gebiet, mit Professor Angela Sasse. Und ich freue mich wirklich jetzt schon sehr auf das Gespräch.
Ja, das war so ein Fall, wo wir in der Recherchevorbereitung, wo der Respekt schon gewachsen ist, nicht?
Ja, auch schon vorher. Also als wir sie auf der Cybersicherheitsforschungskonferenz angesprochen haben und sie hat direkt gesagt, ja, mache ich mit im Podcast, haben wir uns wirklich gefreut.
Genau, also zum einen, weil das Thema finden wir wirklich spannend, weil es auch viel Berührungspunkte zu unserer Perspektive auf die Cybersicherheit hat.
Ja.
Und ich habe einiges kommen sehen, so an Themen. Man weiß ja dann, ne, durch die Publikationen, was gut zu thematisieren ist. Aber es waren ein paar Überraschungen auch dabei.
Auf jeden Fall.
Genau, also von Krieg hätte ich nicht gedacht, dass wir reden. Aber wir reden über Krieg in den Büros. Also das war spannend, fand ich.
Ja, über Krieg, aber auch über Fürsorge.
Genau. Und was Therapeuten für uns tun können.
Ja, und was Kochbücher damit zu tun haben.
Das ist eigentlich ein super Teaser. Genau, dann kein langes Vertun. Gehen wir doch gleich rein, oder?
Genau.
House of Nerds, der Cybersecurity Podcast aus Darmstadt.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsarbeit sowie über die Anwendung davon im Alltag und die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute sprechen wir mit Professor Angela Sasse über Human-Centered Security, also den Mensch im Mittelpunkt von IT-Sicherheit. Ich bin Oliver Küch, bin PR-Mitarbeiter im Nationalen Forschungszentrum Athene und mit mir hier im Studio ist wieder meine liebe Kollegin Anna Spiegel. Hallo Anna.
Ja, hallo. Ja, Anna Spiegel. Ich arbeite im Marketing am Fraunhofer SIT. Und zu Gast heute im House of Nerds ist Angela Sasse. Sie ist Professorin für Human-Centered Security am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit der Ruhr-Universität Bochum. Ursprünglich hat Angela Sasse Psychologie studiert in Wuppertal, ist dann für lange Jahre nach England gegangen, hat dort einen Master in Arbeitspsychologie gemacht, promoviert und war anschließend insgesamt 21 Jahre als Dozentin und Professorin am University College in London. Und 2012 ist sie dann nach Bristol gegangen, hat dort das Research Institute for Socio-Technical Cybersecurity gegründet und bis 2018 geleitet. Und seitdem ist sie wieder in Deutschland und ist dem Ruf an die Ruhr-Uni Bochum gefolgt. Sie ist Autorin zahlreicher Publikationen, auch wegweisender Aufsätze. Und sie ist Mitglied unter anderem der Leopoldina, also der Nationalen Akademie der Wissenschaften und wurde in die Royal Academy of Engineering aufgenommen. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Möchtest du was ergänzen oder korrigieren? Habe ich was vergessen?
Nein, es war fast alles richtig, bis auf das Research Institute for Socio-Technical Security war damals, als ich es geleitet hatte, auch in London, also am Hughes. University College London.
Okay.
Das ist jetzt in Bristol, aber war es damals noch nicht.
Okay.
Alles klar, danke für die Korrektur. Ja, wir haben uns in der Vorbereitung einige deiner Aufsätze angeschaut. Und ein Thema, was uns als Kommunikatoren natürlich stark interessiert hat, ist das Thema Sprache.
Ja, wir haben ja mehrere Ausdrücke für die Schwachstelle Mensch, DAO, Code 50, ein Layer 8 Problem, also alles eher so problematisierende Ausdrücke für der Mensch ist das Problem, kann den PC nicht bedienen. Brauchen wir da eine andere Sprache, eine neue Sprache?
Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Sprache. Also das mit der Schwachstelle Mensch hat leider der Security-Rockstar Bruce Schneier vor 20 Jahren, damals in seinem Buch Secrets and Lies, eingeführt. Da hat er diesen Spruch, dass Sicherheit ist eine Kette und der Mensch ist das schwächste Glied in der Kette, also im Englischen weakest link in the chain, eingeführt. Mhm. Und das ist hochproblematisch, weil damit sofort eine Schuldzuweisung verbunden ist.
Ja.
Ja, also das heißt, wenn das nicht funktioniert, wenn die Sicherheit nicht funktioniert, dann ist das immer der Mensch schuld. Und das ist nicht hilfreich und damit kommen wir nicht weiter.
Du bist eine Pionierin der Usable Security und hast als eine der ersten Forscherinnen überhaupt diese Sichtweise so, ja, erforscht und auch propagiert, den Menschen in den Mittelpunkt der IT-Sicherheit zu stellen mit dem Aufsatz Users are not the enemy, was ja quasi konträr zu der Schwachstelle Mensch von Bruce Schneier jetzt steht. Wie bist du denn so früh auf das Thema gestoßen? Also beziehungsweise vielleicht hängt es damit auch zusammen, dass du aus der Psychologie kommst, oder wie bist du dann drauf gekommen, das auf die IT-Sicherheit anzuwenden?
Ist genau richtig. Also ich habe in der Psychologie angefangen, habe da also auch meinen Master gemacht und dann in der Informatik promoviert, weil ich mich eben also auf die Mensch-Computer-Interaktion und auf diese Gestaltung von User-Interfaces und von Interaktionen zwischen Nutzerinnen und Technik fokussiert habe. Und als ich angefangen habe am University College London, habe ich auch sehr enthusiastisch die Mensch-Computer-Interaktion angewandt auf die erste Generation dieser Internetsysteme, die wir heute alle benutzen, also Videokonferenzen, Audiokonferenzen. Das habe ich also in den 90er Jahren gemacht und eigentlich auch mit sehr viel Enthusiasmus gemacht. Und ich bin in die Sicherheit gestolpert, weil eine Firma, mit der wir zusammengearbeitet haben, eine Telefonfirma, mich gebeten hatte, mir einmal anzuschauen, warum sich ihre Mitarbeitenden, warum die Probleme mit den Passwörtern hatten. Und das kam also auf Druck der Wirtschaftsprüfer, die zu den Sicherheitsleuten hingegangen sind und gesagt haben, hört mal, ihr habt hier solche Helpdesks, mit denen ihr die Passwörter zurücksetzt. Und jedes Jahr, in den letzten 3 Jahren, hat sich die Anzahl der Mitarbeitenden an diesem Helpdesk jeweils verdreifacht. Und das kann nicht so weitergehen, stellt das ab. Und deshalb haben die mich gebeten, mir mal anzuschauen. Und die hatten auch wieder diese gleiche Einstellung. Die haben wirklich zu mir gesagt, kannst du nicht mal eine schnelle Studie machen und sagen, warum sich diese dämlichen Passwörter nicht merken können. Und das war also wirklich, wirklich super spannend. Das habe ich damals mit meiner Co-Autorin Anne Adams, das war der Masterprojekt, haben wir dann also uns angeschaut, was da passiert, und haben die Mitarbeitenden interviewt und uns in späteren Studien dann auch ganz genau angeschaut, was da bei den Helpdesks passiert und warum die Passwörter zurückgesetzt werden. Aber eigentlich war uns schon nach dieser allerersten Studie, die wir als Users are not the enemy veröffentlicht haben, war uns sofort klar, die Antwort war, dass, also wer hier dämlich ist jemand, der also so tut, als wäre das menschliche Gedächtnis unendlich. Also könnte das menschliche Gedächtnis alles. In dem Falle nämlich, die Mitarbeitenden hatten zwischen 16 und 64 Passwörter.
Okay.
Oder 6-stellige Pins. Und die wurden jeden Monat erneuert.
Jeden Monat? Okay, spannend.
Jetzt, wenn ich euch das so sage, also sagt ihr auch schon, ja, da sagt ihr doch, das kann kein Mensch, ja? Da ist das menschliche Gedächtnis, ist das nicht zu in der Lage. Also es wäre vielleicht dazu in der Lage, wenn jemand ein ausgebildet Gedächtnisathlet ist. Aber hier ist ja dann auch wieder wirtschaftlich gesehen, ist das doch Unfug. Ich habe dann auch irgendwann mal, wir dann versucht haben, also die Anzahl der Passwörter zu reduzieren und eben diese Erneuerungsfristen abzuschaffen, was wir ja also auch letztendlich heute nach 20, also über 20 Jahre später, dann auch haben, dass also das gar nicht mehr, dass also nicht mehr empfohlen wird, Passwörter einfach so regelmäßig zu erneuern. Das haben wir halt damals dargestellt, weil da war immer erstmal noch die Frage, ja, können wir das nicht durch Training? Und so weiter. Dann sagt man, nein, es geht einfach nicht. Es sei denn, ihr wollt alle eure Angestellten zu Gedächtnisathleten ausbilden. Und das macht natürlich wirtschaftlich gesehen überhaupt keinen Sinn. Also, und das ist eigentlich so das Tolle, dass wenn man da aus der Mensch-Computer-Interaktionsperspektive mit den Werkzeugen, die wir haben, drauf guckt, können wir halt sehr schnell ausrechnen, was die der Zeit und Aufwand ist. Und wenn man das dann in den wirtschaftlichen Rahmen stellt, wird sehr, sehr stark klar, dass eben hier Usability lohnt sich immer.
Ja, ja. Aber Ende der 90er, wie wurdest du denn da wahrgenommen in der IT-Sicherheitswelt? Also
ja, ich gehe jetzt davon aus, da sitzen die Leute, die Ingenieure, ne, die sagen mit der Einstellung, wie du das ja wiedergegeben hast, hier sag den Leuten mal Bescheid, was sie falsch machen, damit wir hier weiterkommen.
Genau.
Da macht man sich nicht beliebt, wenn man dann zurückkommt mit so einer Message, ja, ihr stellt euch das alles falsch vor und so funktioniert die Welt halt nicht.
Ja, also das stellt der, ja.
Sorry, also innerhalb der Firma selber, es war einfach, die haben das letztendlich geändert. Und als wir dann mit ihnen drüber gesprochen haben, also war zum Beispiel war ein Teil des Problems bei denen, dass die auch noch verschiedene Nutzer-IDs hatten für diese verschiedenen Systeme. Und dann haben wir gesagt, also ihr könnt das Problem fast halbieren, indem ihr die Nutzer-ID standardisiert. Und solche, also die Sachen haben sie relativ schnell umgesetzt. Dann das mit dem, die Passwörter nicht ständig zu erneuern. Und so ein Single Sign-On Mechanismus vorzuschalten zum Beispiel. Das war tatsächlich ein Kampf. Das hat letztendlich, ich glaube, 5 Jahre gedauert, bis sie dann so ein Single Sign-On eingeführt hatten. Das war jetzt also in der Firma. Das in der IT-Forschung, Sicherheitsforschung, muss ich sagen, haben wir sehr viel mehr Unterstützung sehr früh bekommen.
Ach, okay. Tatsächlich.
Ja. Und zwar habe ich, nachdem wir also diesen ersten Artikel damals in Communications of the ACM, also in der allgemeinen Computerzeitschrift, die ja also an alle Interessierten geht, das ist in dem Sinne keine Forschungszeitschrift, aber sie berichtet halt aus der Forschung, habe ich bei einem Workshop, der heißt New Security Paradigms Workshop, zwei Paper eingereicht. Und das ist also ein sehr, sehr ungewöhnlicher Workshop in dem Sinne, dass da wirklich, es ist nur eine Single-Track-Konferenz. Also alle Anwesenden an diesem Workshop hören sich alle Präsentationen an und sie suchen eben nach neuen Ideen, nach Vorschlägen, nach neuen Paradigmen. Und da haben wir zwei von unseren Arbeiten eingereicht und beide wurden angenommen. Und also dieser Workshop war dann wirklich sehr, sehr bahnbrechend. Also da bekommt jedes Paper eine Stunde. Und man hat da sowohl IT-Sicherheitsforscher als auch Praktiker aus sehr, sehr verschiedenen Teilen der IT-Sicherheit, die dabei sind. Und man hat kommt da sehr detailliertes Feedback. Und das war für uns, würde ich sagen, der absolute Durchbruch. Erstmal haben sie uns Recht gegeben. Sie haben gesagt, ihr habt Recht, das geht so nicht. Wir hatten dann da auch eine Kollegin, Mary Ellen Soko, die damals bei IBM gearbeitet hat und die auch selber schon also an der Benutzbarkeit dann von Access Control Mechanismen gearbeitet hat und gezeigt hat, wie viel Zeit und damit eben auch Geld mit so nicht benutzbaren Zugangskontrollen da jetzt mal drauf geht.
Die wirtschaftliche
Ausfallquote. Das, also das war wirklich, das hat uns sehr, sehr geholfen und hat uns eben auch die Ermutigung gegeben, dann so die ersten paar Jahre, als wir versucht haben bei solchen Konferenzen wie der Computer-Human Interaction, also das war das Lustige auch, dass die eigentlich gar nichts davon wissen wollten. Also heutzutage ist eben gar keine Frage mehr, dass die Benutzbarkeit von Sicherheit und Privacy Tools oder Regeln, dass das ein Forschungsgegenstand bei der KAIS, aber es ist auch inzwischen in allen 4 Top-Tier-IT-Sicherheitskonferenzen ist das Thema abgedeckt.
Ja, bei Athene haben wir das ja auch als Forschungsthema. Trotzdem frage ich mich, also für mich hat es schon den Eindruck, dass gewisse Erkenntnisse dann nicht so schnell durchsickern. Also dein Paper, das sieht man, das wurde ja damals dieses Users are not the enemy, es wurde verstärkt zitiert, das kann man ja nachschauen, wie oft wird es dann quasi referenziert von den anderen Wissenschaftlern. Aber wie lange das dann ja noch gedauert hat, bis man offiziell, ich glaube das BSI, ich weiß nicht, wann die Passwortänderungsrichtlinie geändert haben. 2019, ne? Also 20 Jahre.
Ja. Es war ein bisschen, in Großbritannien war es ein bisschen früher. Die haben das 2015 geändert und waren da die Pioniere. Und das war auch wieder, das hat bei der Durchsetzung war das absolut kritisch für uns. Wir haben da mit dem Äquivalent des BSI in Großbritannien zusammengearbeitet und die haben unsere Forschung praktisch, die sind so 2012 draufgekommen und dann kam eben auch diese Finanzierung für das Forschungsinstitut für soziotechnische Sicherheit, was ich geleitet habe. Und die haben das also nicht nur finanziell unterstützt, sondern haben eben auch verstärkt führende IT-Sicherheitspraktika mit zu unseren gemeinsamen Arbeitssitzungen gebracht. Mhm. Und da eben eigentlich, die haben das also vorbereitet und also so ein bisschen so steter Tropfen höhlt den Stein, dass so diese traditionellen Ideen, wie man Authentifizierung macht, wie man Identity und Access Management macht, dass das eigentlich in der Praxis nicht gut funktioniert und dass es sehr, sehr viel Zeit und Aufwand kostet, dass es letztendlich, so wie es zu dem Zeitpunkt war, auch nicht besonders sicher war, sondern relativ leicht zu attackieren war. Aber das ist tatsächlich so, gerade bei der Sicherheit. Ich glaube, also der Mann hier hieß Billy Burr, der ursprünglich Anfang der 2000er diese Passwort-Stärk-Richtlinien für NIST entwickelt hat. Er hat 2017, also in einem Interview mit dem Wall Street Journal, dann gesagt, ja, sorry, also, dass das eigentlich kein Mensch machen kann. Also er hat also quasi zugegeben, dass seine eigenen Kollegen beim NIST, die haben nämlich auch Human Factors oder Usability Spezialisten da, dass die ihm das gesagt hatten und eben auch diesen Artikel auf den Tisch gelegt haben.
So.
Und er sagt, aber ich konnte nicht aus meiner Haut.
Oh nein.
Sagt er in dem Interview, weil er eben gesagt hat, hätte ich jetzt die Regeln, also er hat diese Fixierung darauf, wie kryptografisch stark ist das Passwort, dass er dann nicht aus seiner Haut gekonnt hätte. Und das ist, deshalb geht es halt so sehr langsam. Ich denke auch in der IT-Sicherheit, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich denke, wir haben halt, also einige Teile der IT-Sicherheit, das ist wirklich, da ist die Forschung wirklich Wissenschaft. Aber wir haben in der Praxis, glaube ich, noch sehr, sehr viele Teile, wo das eher Handwerk ist und nicht Wissenschaft, noch nicht wissenschaftlich untermauert oder fundiert ist.
Du hast gerade gesagt, damals hatten sie 64 oder 67 Passwörter. Ja. Wir haben mal nachgeschaut. Heute war so eine Zahl über 200.
Richtig.
Ja, 270. Also die ganzen Online-Dienste, die man heute hat, das explodiert ja quasi.
Und aus der Design-Perspektive, aus der Human-Centered Security-Perspektive, ist das also so, dass wir sagen, wofür haben wir eigentlich FIDO 2? Das Schöne an diesem Rahmenwerk ist, dass ich kann Biometrie benutzen, ich kann Token, irgendwelche zusätzlichen Faktoren, Token benutzen und so weiter. Ich kann auch Passwörter oder eine andere wissensbasierte Authentifizierung benutzen. Also aus meiner Sicht ist heutzutage, wenn ich mich ständig authentifizieren muss, sollte ich sagen können, das sind die Geräte, die ich benutze. Und solange die diesem Sicherheitsstandard entsprechen, dann kann ich mir aus den Authentifizierungsverfahren, mit denen ich gut zurechtkomme, welche aussuchen. Und die benutze ich dann, um mich draußen in der Welt anzumelden und zu authentifizieren. Ja, anstatt dass mir 100 von Dienstleistern ihren eigenen und in den meisten Fällen ja leider immer noch völlig veralteten nur wissensbasiert zwei Schritte, also Benutzername, Passwort, Authentifizierung aufzuzwingen.
Ja, man sieht das ja, wo es gut funktioniert. Ich glaube, Biometrie, Gesichtserkennung am Smartphone, das war schon ein großer Durchbruch, ne? Also ich sag mal, du hast ja gesagt, es muss leistbar sein, dass man kurz aufs Smartphone guckt, das kann jeder. Das kann man auch von jedem verlangen.
Aber ja. hier ist dann auch wieder, es gibt natürlich also auch, also es gibt viele Menschen sind schon risikobewusst und möchten zum Beispiel ihr Banking, die möchten ja auch, dass ihr Banking sicher ist. Und da gibt es also welche, die möchten das nicht mit der Biometrie machen. Und ich finde das also auch völlig richtig, dass sie
das legitim.
Ich benutze etwas anderes, auch wenn es umständlicher ist und länger dauert. Aber mir ist das Risiko, dass ich auf dem Sofa einschlafe und dann hält mir mein siebenjähriger Sohn, in einem Online-Game da so in-game extra Sachen bezahlen möchte.
Ja. In-Game-Käufe, ja.
Das Risiko ist mir zu groß, deshalb mache ich also als Nutzerin, Nutzer sollte man da die Wahl auch haben. Und eigentlich haben wir eben mit Fido 2 dafür das Rahmenwerk. Aber wir haben immer noch viel zu viele sowohl veraltete Systeme. Also ich würde auch aus eigener Erfahrung zum Beispiel sagen, dass es wahnsinnig schwierig ist, in Universitäten da modernere Authentifizierungsverfahren durchzusetzen.
Wieso?
Einfach auch, weil es ist ja, das können ja die Sicherheitsexpertinnen und Experten nicht alleine durchsetzen. Das muss man ja gemeinsam mit den Verantwortlichen für die IT machen. Und da ist dann oft so ein bisschen eine Angst davor, solche Sachen anzugehen und zu verändern. Dann ist von der Organisationsführung oft dann, das kostet Geld, muss das denn jetzt wirklich sein? Also sind dann oft nicht willens, da rein zu investieren. Das ist leider so.
Aber nochmal zurück zu den Unternehmen und ich sag mal diesen Schulungen, die man macht, diese Awareness-Trainings, da hast du ja schon oft Kritik geübt. Was ist da häufig das Problem? Ist das die Art, wie man so ein Training macht, oder ist es grundsätzlich einfach keine gute Idee, das auf die Art und Weise zu machen, wie wir es heute machen, mit den Webfragebögen, die man oft hat?
Sowohl als auch, also immer mit dem letzteren Anfang. Es bringt nichts, einmal im Jahr eine Schulung über mehrere Stunden durchzuführen, indem man die Mitarbeitenden mit all den Policies beschießt. Also das ist einfach.
Das kann man aus eigener Erfahrung sagen, oder? Man weiß es.
So funktioniert das nicht. Ne?
Genau.
Also das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen das Ganze runterbrechen in kleinere Einheiten und dann eben auch mit der modernen Technik, die wir haben, können wir solche Informationen auch gezielter an die Mitarbeitenden oder an die Nutzerinnen ranbringen, wenn
Kannst du ein Beispiel machen?
Es gebraucht wird.
Also unterschiedliche Personengruppen, unterschiedlich Schulen, dann mit unterschiedlichen Inhalten.
Ja, zum Beispiel. Oder eben auch die Erinnerung, dass wenn das System jetzt also ja feststellen kann, dass ich mich irgendwo dass ich ein Passwort, also ein neues Konto eröffne und damit mit Nutzern ein Passwort, dass mich in dem Zusammenhang, dass mich das System daran erinnert, dass ich doch eigentlich einen Passwortmanager einrichten wollte für alle diese veralteten Systeme, also Dienstleister, mit denen ich noch so ein Nutzername-Passwort-Authentifizierung habe. Dann der inhaltlich gesehen ist aber auch, also die Art und Weise, wie wir das Training machen, da ist sehr, sehr viel Spielraum, um das effektiver und besser zu machen und auch inhaltlich. Leider findet in den meisten Organisationen keine Qualitätskontrolle statt, sondern es ist einfach nur, ich muss jetzt für die Zertifizierung sagen können, dass wir alle unsere Mitarbeitenden geschult haben und was sind jetzt das Billigste, was wir kaufen können und dann die Mitarbeitenden dazu zwingen können und dann können wir eben sagen, dass sie das alle die Schule gemacht haben und so, also quasi und dann der verschwiegene Teil ist und ob das funktioniert, interessiert uns eigentlich überhaupt nicht.
Ja. Genau, man hängt da so mit einem halben Ohr 2 Stunden drin und hat eigentlich nichts draus mitgenommen, ne, aus der Schulung dann. Ja.
Naja, oder auch, was wir immer wieder feststellen, ist das zum Beispiel veraltete Informationen. Also ich habe auch, also dieses Jahr hat ja, wenn zum Beispiel noch gesagt wird, und Sie müssen also Ihr Passwort, Sie sollten das regelmäßig erneuern, auch wenn eigentlich überhaupt kein Verdacht besteht, dass es kompromittiert ist. Also der deutsche Verband der Sicherheitsanbieter, Bitkom, hat bis zu diesem Jahr hin immer noch ein 1. Februar ist Änder dein Passwort-Tag. Und dann gesagt, oh, das ist das Allerwichtigste, was man für die Sicherheit tun kann. Und dieses Jahr hat dann zum Glück, dass das BSI zusammen mit den Verbraucherschutzverbänden und dem Chaos Computer Club und noch ein paar, also quasi eine Gegendarstellung veröffentlicht, wo sie eben darauf hingewiesen haben, dass eine Umstellung auf moderne Authentifizierungsverfahren und auf Passwortmanager, dass man dadurch seine Sicherheit wirklich am besten unterstützen kann.
Aber ist das dann nochmal ein zusätzliches Problem, dass wirklich die Sicherheitsempfehlungen entweder nicht up-to-date sind oder auch, ich sag mal, der eine hört das dann so und auf der anderen Seite so, dass es einfach da noch sehr viel Uneinheitliches, nicht Abgestimmtes gibt, dass es besser wäre?
Ja. Okay. Absolut, Oliver. Das kann ich immer wieder nur sagen. Denn was wir also wirklich brauchen, ist, wenn wir einmal akzeptieren, dass die Nicht-Sicherheitsexpertinnen und Experten da draußen nur eine begrenzte Anzahl von Zeit und nur von Lernzeit, kognitiver Leistung und so weiter auf die Sicherheit verwenden können, dann müssen wir das gut nutzen. Und deshalb, also veraltete Sachen oder falsche Sachen, also wir finden auch immer wieder Ratschläge, Sicherheitsratschläge, die sind falsch und oder eben, dass es verwirrt, weil verschiedene Begriffe für eigentlich das gleiche Konzept und umgekehrt verwendet werden. Also wenn wir uns da mal standardisieren könnten, wäre das schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wir hatten schon 2016 oder so, glaube ich, ein Paper von Forschern von Google, die also festgestellt haben, dass wenn man 450 IT-Sicherheitsexperten fragt, was denn die drei absolut allerwichtigsten Sachen sind, die man machen sollte, um online sicher unterwegs zu sein. Und dann bräuchte man 152 Ratschläge, um die drei abzudecken. Also das
auch nicht leistbar.
Die waren sich nicht wirklich einig. Ja.
Ja, also dieses Paper 152 Schritte zur Online-Sicherheit. Hieß das also.
Witzig.
Es ist wirklich, also ist noch so viel Verbesserungsbedarf, aber das erfordert natürlich, dass wir uns da besser koordinieren, dass vielleicht also auch von den zuständigen staatlichen Stellen da eine stärkere Führungsrolle übernommen wird. Und also ich habe auch so einen Witz immer, ich sage, eigentlich sollte man, wenn jemand wirklich falsche Sachen zur IT-Sicherheit verbreitet, also falsche Ratschläge verbreitet, das sollte man also zumindest unter Strafe stellen. Also zumindest Geldstrafe, vielleicht sogar Gefängnis.
Ja, so wie Fake News quasi. IT-Sicherheits-Fake News.
Ja, einer, den wir wirklich mal loswerden müssen, der ist auch schon seit 20 Jahren geistert das. Also eben seit dieser NSPW-Konferenz 2001. Da haben wir zum ersten Mal dokumentiert, dass Menschen sagen, sie werden ja gar nicht gefährdet, weil sie nicht reich oder berühmt sind.
Ach, okay.
Ja. Mhm. Und das hören wir heute immer noch in verschiedenen Zusammenhängen. Und da also wirklich, das ist so ein Grundwissen, dass man ja nur für die Angreifer als alle Konten potenziell für Angriffe verwertbar sind. Ja, dass wir es auch nicht zu persönlich nehmen dürfen, wenn ich jetzt eine SMS bekomme, die sagt, hier ist ein Paket und so weiter, dass sie sich dann klar machen müssen, dass die Angreifer Millionen von solchen SMS verschickt haben, dass es eben nichts Persönliches ist. Das sind tatsächlich also Mythen, mit denen wir aufräumen sollten.
Mhm. Danke fürs Beispiel. Ja, also ich fand's spannend. Wir haben deine Arbeiten so ein bisschen durchgeguckt. Und hast du aus der Psychologie auch, ich sag mal, Methoden mitgebracht, die jetzt besonders sind? Also bei einem Beitrag wurde erwähnt, dass ihr mit Therapeuten zusammenarbeitet.
Wir haben also halt festgestellt, lässt sich das auch schon wieder zurückverfolgen bis zu Users are not the enemy. Der Grund, warum wir das Paper damals so genannt haben, war, weil das wir in dieser Firma gesehen haben, dass da also zu dem Zeitpunkt, als wir da reinkamen, ein Kriegszustand herrschte zwischen den IT-Sicherheitsexperten und den Nutzerinnen und Nutzern.
Ja, glaube ich sofort.
Und der Titel, was wir mit dem Titel also wirklich sagen wollten, ist, Leute, ihr seid doch eigentlich auf der gleichen Seite. Und wenn ihr euch gegenseitig bekriegt, hilft das nur den Angreifern.
Ja.
Ja. Wir müssen doch alle zusammenarbeiten. Ja, das ist eine geteilte Verantwortung. Und je mehr wenn wir miteinander reden und benutzbare Lösungen entwickeln und wenn wir miteinander reden und dadurch das Verständnis insgesamt besser wird und so weiter, das ist doch das, was wir wollen. Und eben diese Zusammenarbeit mit den Therapeuten war, weil wir manchmal, wenn wir Interviews gemacht haben und haben gehört, was die Sicherheitsexperten über Nutzerinnen und Nutzer gesagt haben und andersrum. Mhm. Und zwar auch hoch, also viele von denen, wir interviewen ja auch sehr oft IT-Leute, Softwareentwickler, ja, also schon Leute, die jetzt technisch nicht unbeleckt sind, ne? Und die sich trotzdem halt darüber beschweren. Also da hört man dann solche Sätze wie, ja, wenn wir haben ja jetzt ein neues Produkt, das eine Idee dafür und aber wir verstecken das vor den Sicherheitsleuten, weil die kommen immer nur und
suchen nach Fehler, machen alles kaputt.
Ja, ne? Und das ist eben, also das ist so ein bisschen, das ist also so, wir haben die Parallelen gesehen zur Partnertherapie. Ja, dass man in so einen Zustand kommt, wo man schon gar nicht mehr mit dem Partner oder der Partnerin redet.
Sondern wo man in so einer Vorverurteilung und Frontenbildung.
Genau, gesehen. Ja. Und dass wir eben gesagt haben, okay, und das ist, also, dass wir da diese Parallele angewendet haben und gesagt haben, wir müssen einfach die wirklich vernünftige Beziehung wiederherstellen. Mhm. Offene, vertrauensvolle Beziehungen herstellen und eben versuchen, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln und Regeln, wie wir miteinander umgehen. Ja, dass wir uns eben nicht gegenseitig als das Problem bezeichnen und abwerten, sondern dass wir eben also einen offenen Dialog und eine Zusammenarbeit, vertrauensvolle und letztendlich produktive Zusammenarbeit erreichen wollen. Und da gibt's, was wir da zum Beispiel, wenn du jetzt nochmal ein paar konkrete Beispiele, also da, das hat zum Beispiel auch in Großbritannien, das National Cyber Security Center hat einen sogenannten Soft Skills Course für die zertifizierten Sicherheitsexperten.
Ach.
Und das muss gemacht werden, wenn man die Zertifizierung hat. Da lernt man also, wie präsentiere ich mich denn überhaupt so, dass ich als nahbar erscheine, dass die Leute überhaupt kommen und mir berichten, wenn sie ein Problem haben. Ja.
Wie spannend.
Kommunikation.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, ne? Wie kommuniziere ich? Wie mache ich eigentlich gute Kommunikation? Oder wie, zumindest, man kann ja dann auch in einer größeren Firma, ich gehe dann halt und arbeite zusammen mit den Leuten, die Kommunikation im Unternehmen machen. Ja, ich lasse mir von denen helfen und lasse mich beraten. Aber auch, dass man also erstmal zuhören muss, ne? Also es gibt diese Reaktanz, ne? Wenn ich also so Trigger mit Triggerausdrücken komme, wo dann bei der anderen Person schon wieder nein jetzt. Wie ich, also dass man erstmal durch zuhören und dass man Sachen auch verhandeln muss, ne? Also dieses ursprüngliche, so ein bisschen dieses militärische Denken was in der IT-Sicherheitsrunde lag, ne? Dass das nicht funktioniert in modernen Organisationen, ja, wo auch oft ja die Hierarchien gar nicht mehr da sind und wo wir ja alle agil und kreativ sein sollen und so weiter, ne? Das, also wie, dass ich Sachen auch verhandeln muss, ja, und nicht eben sagen muss, Sicherheit ist wichtig, deshalb müsst ihr alles machen, was ich sage, sondern dass selbst wenn man letztendlich, dass man also erstmal zum Verhandeln bereit sein muss. Und solche Sachen lernen die da halt in dem Kurs in Soft Skills. Und also wirklich, meine Beobachtung ist, dass IT-Sicherheitsexperten, die diese Fertigkeiten, denen das vermittelt worden ist, kommen wesentlich besser zurecht in Unternehmen als solche, die sich noch auf diese so, ich will alles nur durchsetzen und so wenig wie möglich direkt mit den Mitarbeitenden sprechen.
Ja, wir haben im Vorbereitungsgespräch habe ich mit Anna noch geflaxt und habe gesagt, ja, die Admins bei uns, also ich sag mal, das sind ja jetzt nicht die Entscheider oder die Prozesse gestalten, das sind aber die es nachher ausbaden dürfen. Und die erlebe ich tatsächlich so, dass die sehr geduldig sind mit mir. Und da habe ich schon gedacht, ja, ob die so einen Soft Skills Kurs machen, aber dass es das wirklich gibt, dann auch für Management und so, das ist natürlich super.
Ja. Also ja. Da kann man also wirklich und ich sag also auch immer, eigentlich ist viel davon gar kein, das ist also nicht, das ist keine Raketenwissenschaft. Aber es ist einfach eine gewisse, also seine Hausaufgaben machen und die also auch gewissenhaft machen. Damit kommt man meiner Erfahrung nach schon sehr, sehr weit. Also, dass man sich an bestimmte Regeln hält, wie zum Beispiel, bevor ich habe jetzt also hier eine neue Policy und jetzt muss ich aber selber für mich feststellen, wer muss das denn jetzt befolgen? Welche Mitarbeitenden müssen das befolgen? Und wie viel Zeit würden die das damit verbringen und unter welchen Umständen müssen das machen? Also wir haben jetzt, wenn wir nochmal auf diese Awareness-Schulung zum Beispiel zurückkommen, wir haben wirklich schreckliche Sachen gesehen, dass also jetzt...
Wir freuen uns auch über schreckliche Beispiele.
Industrie 4.0, wir haben sehr, sehr teure digitale Systeme ja auch in Fertigungshallen und so weiter stehen. Ja. Für Mitarbeitende, die eigentlich so im traditionellen Sinne keine Computer oder keinen PC benutzen, ja. Und die sollten dann das normale IT-Trainingspaket, was also für die Büromitarbeitenden, die, was weiß ich, 8 Stunden am Tag Computer benutzen und so weiter, dass sie das an so einem geteilten Infokiosk mitten in der lauten, schmutzigen Fabrikhalle sich da hinsetzen sollten und da so ein Trainingsprogramm abarbeiten sollten. Ne?
So ein E-Learning quasi unter den schlimmsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann.
Absolut, ja.
Also da hat man richtig dazu Lust.
Haben wir ja auch genannt, ne? Dass also Lärm und Stress helfen nicht beim Lernen.
Nee, nicht wirklich.
Ja, in deinen Arbeiten haben wir aber auch so also für mich war das ein neues Konzept, das hatten wir vorher noch nicht so präsent. Das hat uns aber sehr angesprochen.
Total. Also dieses Fürsorge und IT-Sicherheit, dass man das eher miteinander verknüpft als diese Droh- und Angstszenarien, ne? Wenn du nicht das machst, dann passiert Schlimmes oder, also wir hatten da auch ein Zitat gefunden von dir. IT-Sicherheitsexperten und der Staat müssen IT-NutzerInnen ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit mit Respekt und Fürsorge behandeln. Also dass halt auch dieses Unwort Schwachstelle Mensch aus dem Diskurs verbannt werden muss. Da haben Oliver und ich uns sehr angesprochen gefühlt. Also dass man statt einem IT-Sicherheitsbeauftragten, der so von oben herab sozusagen schaut, ob da jetzt Mist gebaut wird oder nicht, dass man da so einen IT-Sicherheits-Caretaker hat oder halt auch tatsächlich eine Betreuungsperson. Also es ist...
Ja, also und es kam also auch dieses Caring-Paradigma kam also von der Doktorandin, die hat ihre Doktorarbeit hier in Bochum gemacht, Laura Kopsch. Mhm. Und ihren Master davor hatte sie bei euch in Darmstadt.
Genau, daher kenne ich nämlich den Namen.
Ja, genau. Also eine hervorragende junge Wissenschaftlerin, die ursprünglich aus der Sozialwissenschaften, aus der Anthropologie kommt.
Ja.
Mhm. Und die also auch, wie ich das eben auch gerne mache, in Firmen, im Arbeitsalltag eingebettet, Beobachtungen macht, Daten sammelt und so weiter. Und sie hat dieses Paradigma, dass eigentlich IT-Sicherheitsarbeit heutzutage eine Care-Funktion ist und dass die Experten, die wirklich gut und gerade eben auch in modernen, also unter den Anforderungen, die wir heute haben, ja, ich habe das ja schon mal gesagt, in vielen, gerade auch Unternehmen, wo digital sehr, sehr stark Teil dessen ist, was sie machen, da wird immer von Flexibilität, Agilität, Kreativität und so weiter. Ja, das heißt also, man muss ständig neue Wege finden, damit diese Möglichkeiten also realisiert werden können, aber dass trotzdem noch unsere Daten und unsere Systeme dabei sicher bleiben.
Ja, also bei uns hat allein das Wort Fürsorge in dem Kontext mal im Kopf zu haben, verändert halt sofort das ganze Bild.
Ja, das verändert auch die innere Haltung dem Thema gegenüber. Ja, ja. Also.
Schön.
Ja.
Wie gesagt, freut mich sehr. Ich bin also wirklich, ich finde, also das ist großartige Forschung, die Laura Kopsch da geleistet hat. Und das war schön, dass wir an dem Paper, wo wir also in diesem Paper haben wir eben gezeigt, dass eigentlich also wie man es, ja, leider hatten wir da wieder so ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte, ne? Dass man also da im Prinzip sehr, sehr willige Auszubildende, also zu Security Champions machen wollte und dann das aber also halt mit der alten Schule angegangen ist und nicht mit diesem Care-Ansatz, ne? Das dass die ja selber, dass sie sehr, sehr gerne helfen wollten, aber wenn sie dann aus dem Training rauskommen und selber völlig verängstigt sind, das hat das, also es war nochmal, also eine Fallstudie, die Lauras, dieses Paradigma, was Laura geschaffen hat, nochmal schön illustriert hat.
Wir hatten das vorhin ja schon so ein bisschen angerissen, was Kommunikation und auch öffentliche Kommunikation angeht. Wir haben da eine Arbeit von dir gefunden, wo du die Kommunikation vom BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, untersucht hast, besonders auf Twitter Anfang der 2020er Jahre. Könntest du da ein paar Kritikpunkte auch nennen und wie könnte man da die Kommunikation besser machen? Das interessiert natürlich uns auch besonders, Oliver und mich als Kommunikatoren.
Ja, also ihr seid ja wirklich immer ganz nah am Ball dran. Das ist jetzt ein sehr neues Paper von ja. Ja, aber das haben, und was wir übrigens mit, also vielleicht auch nochmal der Hinweis hier, wir arbeiten natürlich sehr, sehr viel interdisziplinär, wir arbeiten viel mit Leuten aus anderen Wissenschaft zusammen, hier mit Kommunikationswissenschaftlern von der Makromedia Hochschule in Köln, mit denen wir zusammen diese Twitter Kommunikation des BSI analysiert haben. Also da sind zwei Sachen, die uns besonders aufgefallen ist, nämlich dass eigentlich da hier das mentale Modell, ich kommuniziere jetzt mit der Öffentlichkeit draußen, eben auch gerade beim BSI, das hat ja auch in Deutschland für Bürgerinnen und Bürger ist ja die Aufgabe, denen dabei zu helfen, Sicherheitsbedrohungen zu erkennen und damit richtig umzugehen. Ne?
Ja.
Dass diese Kommunikation aber, also leider, wenn man es wirklich objektiv bewertet, dass ein großer Teil davon Selbstdarstellung ist und nicht wirklich dazu dient, jetzt die Leute draußen vor etwas zu warnen und ihnen dann zu helfen, dann vor allen Dingen im nächsten Schritt ihnen dabei zu helfen, wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Aktionen einzuleiten. Zwei, also, und da ist so ein bisschen, also es findet in dem Sinne, und das kenne ich aus Großbritannien, vom National Cyber Security Center, habe ich da sehr andere Erfahrungen gemacht, dass also man schon natürlich professionelle Kommunikatoren hat, die Materialien für Social Media und so weiter aufbereiten und das eben auch interessant und richtig machen. Aber man, dass es trotzdem eine Qualitätskontrolle geben muss. Mhm. Und also solche Sätze wie Verschlüsselung hilft nicht, als Headline rauszuhauen.
Ja, kann man machen.
Kann man.
Muss man aber nicht.
Ja, und letztendlich, wenn man natürlich alles bis zum letzten durch und das Verlinkte durchliest, dann wird klar, dass es bei dieser einen besonderen Schwachstelle, die da irgendwo im WLAN-Router war, im Betriebssystem des WLAN-Routers war, dass die eben auch dadurch, dass die Kommunikation verschlüsselt ist, aber trotzdem macht man sowas nicht als eine, sollte man das nicht machen, dass man so einen Satz wie Verschlüsselung hilft nicht raushaut.
Aber
das ist auch wieder so ein mentales Modell, was die meisten Leute leider sowieso schon haben, ne? Die meisten Leute denken, dass jeder, der wirklich gut in IT ist oder der an einem Produkt mitgearbeitet hat, wo die Verschlüsselung eingesetzt wird, dass die das umgehen können. Ja, also das wissen wir natürlich als Experten, dass das nicht so ist. Ne? Aber das und auch zum Beispiel, also das ist ein anderes Beispiel, was wir hatten, war, als diese Entscheidung zu Kaspersky getroffen wurde.
Ist nicht mehr zu nutzen.
Ja, ne? Also das Wichtigste ist, dass man den Leuten in alleroberster Stelle sagen muss, was sie tun und was sie nicht tun sollten. Ja, denn dass die Menschen dann verängstigt, aus lauter Verängstigung Kaspersky abschalten und dann gar keinen Virenscanner mehr haben, ist ja nun nicht das, was wir wollen, ne? Sondern dass man eben ganz klar sagen muss, also es ist jetzt keine konkrete Bedrohung, aber sie könnten darüber nachdenken, auf ein anderes Produkt umzusteigen, aber bitte schalten Sie den Virenscanner nicht ab, wenn Sie keinen Ersatz haben, ja. Das waren, also ich glaube, das waren die zwei stärksten Beispiele, die wir da gefunden haben, wo wir gesagt haben, hier sollte die Kommunikation wirklich dringend verbessert werden.
Genau, das
Hast du denn auch positive Beispiele aus der IT-Sicherheitskommunikation, also vielleicht vom NCSC?
Ja, also da war, die haben immer sehr stark also drauf geachtet, immer erstmal genau zu sagen, an wen sie etwas adressieren. Ja, also ob sie jetzt an eine Empfehlung oder herausgeben, die sich an IT-Sicherheitsexperten in einem großen Unternehmen richtet. Oder ob es jetzt an IT, an die ein oder zwei IT-Mitarbeitenden in einem kleinen und mittleren Unternehmen geht. Oder das ist jetzt für Menschen zu Hause, für Benutzerinnen und Nutzer. Ne?
Ja.
Und dass sie das erstmal ganz klar sagen, das aufteilen und dann eben versuchen, wirklich zielgruppengerecht Sprache und Handlungsanweisung. Und das ist eben also eine wichtige, dass viele, viele von diesen Kommunikationen einfach ins Leere laufen, weil damit keine konkrete Handlungsanweisung verbunden ist. Ne? Und das hat das NCSI eben sehr, sehr gut gelernt, dass sie also wirklich schon immer darauf vorbereitet waren, erstmal bestimmte Zielgruppen und was bedeutet das jetzt für diese Zielgruppe und lasst uns als erstes sagen, was die Menschen tun sollten oder was sie eben nicht tun sollten.
Ja, wir haben auch die Beispiele natürlich, wobei das aus meiner Erfahrung auch so ein bisschen strukturelle Probleme sind. Also ich sag mal, ein Wissenschaftler meldet eine Schwachstelle zum Beispiel. Und also das Erste, was man lernt, wenn man an so ein Cybersicherheitsinstitut kommt, ist natürlich, 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Also das ist ja mal eine Selbstverständlichkeit. Also der Wissenschaftler kommuniziert dann relativ sachlich. Mhm. Die Öffentlichkeit verstärkt das aber in einer Art und Weise. Also Beispiele sind Schwachstellen, die bei der E-Mail-Verschlüsselung zum Beispiel aufgetreten sind, wo die Presse das dann so verstärkt hat und eigentlich gesagt hat, wie ähnlich wie die Titelseite, die du gerade zitiert hast, die mich daran erinnert hat. Mhm. Verschlüsselung hat eh keinen Zweck, also besser, wir verschlüsseln gar keine E-Mails mehr. Wo ich denke, ja, das kann ja nicht der logische Schluss sein, aber das wird dann halt zum Teil so kommuniziert. Mhm. Na, und da merkt man dann schon, und das merken wir auch, die Anna und ich, wenn wir manche Presseanfragen bekommen, gerade bei politischen Themen, wo Redakteure sitzen, die jetzt nicht so tief in der Technik drin sind und auch von grundlegenden technischen oder IT-Sicherheitstechnologien keine Ahnung haben, dass die oft dazu neigen, das eben anders oder falsch zu interpretieren auch. Ne?
Mhm.
Ist dir das auch schon begegnet so?
Ja, also ich überlege gerade, also ich glaube, vielleicht habe ich da. Also ich glaube, da bin ich also auch schon immer so ein bisschen vorgewarnt. Und also ich versuche immer auch solche keine Interviews zu geben oder eben keine Zitate zu geben, wenn ich das nicht erst überprüfen kann, bevor es dann veröffentlicht wird. Und das hilft natürlich manchmal, da schon so ein bisschen vorzubauen. Ne? Aber ja, es ist klar, also vor allen Dingen, wenn natürlich eine Presse irgendwas also schon aus einer gewissen Tendenz darstellen will, ist das sehr, sehr schwierig. Man kann dann nur dran appellieren, das würde ich immer tun, an deren Verantwortung zu appellieren und eben, dass sowas halt nachwirkt, ne? Und dass das also ihre Leserinnen oder die Leute, die da zuhören, dass deren Handlungen in den nächsten Wochen oder vielleicht Monaten und Jahren hinaus beeinflussen kann. Und dass deshalb eben also da Ratschläge zu geben, die nicht richtig sind, ne? Oder mich im Sachen falsch darzustellen, dass das halt eine sehr langfristige negative Wirkung haben kann und dass das nicht verantwortlich ist.
Du hast öfters, also in Aufsätzen, die wir gelesen haben zur Vorbereitung, uns angeschaut haben, hast du viel von Routinen gesprochen, wie Menschen IT-Sicherheit erlernen. Also das ist ja auch ein Ansatz so aus der Psychologie, ne? Wie integriert man gesunde Ernährung beispielsweise in seinen Alltag durch bestimmte Routinen, dass man morgens mit einem Glas Wasser anfängt oder so. Und diesen Ansatz hast du ja auch vorgeschlagen, um IT-Sicherheit zu lernen und auch besser zu verinnerlichen als durch eine alljährliche Awareness-Schulung von 5 Stunden. Was empfiehlst du denn für Routinen, um digital sicherer zu werden, sich zu verhalten?
Das ist der Schwerpunkt unserer Forschung im Moment. Ja. Also solche digitalen Routinen zu identifizieren und dann eben wir untersuchen mehrere Methoden, wie wir also Menschen helfen können, wie wir die also zu den Menschen bringen können dann. Also zum Beispiel eine ist, an der wir im Moment arbeiten, ist eine App. Mhm. Wo wir also sichere Routinen für den Alltag die man dann quasi, also das Wichtige ist ja dann, dass man muss es dauert im Durchschnitt 28 Tage, um eine Routine wirklich einzubetten. Und das heißt also, ich würde dann immer nur eine Routine verändern und erst wenn die richtig eingebettet ist, dann die nächste und die nächste und die nächste anfangen. Ne? Denn also das Tolle an Routinen ist, wenn ich einmal eine Routine habe, dann stellt das keine Belastung mehr dar. Dann mache ich das ja automatisch, ja. Sobald der Ausflug
wie Autofahren
läuft, ja. Genau.
Dann läuft's, ja.
Ja.
Genau. Läuft und die App wäre dann für Erinnerungen zum Beispiel zuständig, ja, dass sie jeden Mittag eine bestimmte Sache erinnert. Oder wie?
Ja, dass er also zum Beispiel, also wenn die, genau, dass ich das üben oder ausführen soll, dass so eine Erinnerung davon kommt. Das ist also, ne, also aber die App könnte ja zum Beispiel, könnte mich ja da fragen, nach meinen Aktivitäten fragen oder was mir besonders wichtig ist und dann eben entsprechend also die erste Routine auswählen und mich dann, wie du gerade sagst, dann regelmäßig daran erinnern, was ich jetzt noch machen muss.
Was sind das denn konkret für Routinen? Beziehungsweise hast du selbst auch solche Routinen? Und kannst du mal welche nennen?
ja, klar. Also das fängt also zum Beispiel mit, was mache ich denn jetzt? Also für die Sicherheit ist schon mal, ich meine, wir arbeiten natürlich jeden Tag mit ET und machen Sachen einfach sowieso schon automatisch, die vielleicht Menschen draußen nicht unbedingt machen würden. Aber ja, zum Beispiel, vielleicht könnten wir mal meine Eltern als Beispiel nehmen, also meine Mutter. Bei der ist das also so, dass sie wirklich gerne online aus verschiedenen Gängen wirklich gerne Online-Banking machen möchte. Mhm. Und als ich ihr das eingerichtet habe, habe ich dann aber gesagt, es gibt also halt es war mir schon klar, weil es funktioniert bei ihrer Bank so, dass da eine Interaktion zwischen der Webseite und dem Handy stattfinden muss. Und das ist was, diese Routine musste sie tatsächlich erstmal üben. Das heißt, ich habe mir also von ihr unterschreiben lassen, dass sie sich jeden Tag einloggt, auch wenn sie gar nichts machen will.
Also, dass sie es übt quasi einfach, ja.
Das ist wirklich
kleine Hausaufgabe.
Ja, wirklich jeden Tag übt. Dann haben wir eine andere Sache, die wir da zum Beispiel gemacht haben, ist, dass sie bestimmte Sachen wie Überweisungen und so weiter, also sie hat jetzt eine App auf dem Handy, die könnte alles vom Handy machen. Aber da ist natürlich der Bildschirm nicht besonders groß und so weiter. Und da haben wir uns dann darauf geeinigt, dass sie eigentlich, wenn sie irgendwas wenn sie Geld überweist oder hin und her schiebt oder so, dass sie das immer von dem großen, von dem PC und dem großen Bildschirm macht. In ihrem Büro, wo keiner sonst sie beobachten kann oder sie ablenken kann. Und so weiter. Und das ist also quasi, da ist jetzt eine Routine für, wenn ich was mit der Bank mache. Ja, das, also, und das ist, wir haben festgestellt, dass wenn wir gerade mit älteren Menschen darüber sprechen, sind viele ganz erleichtert und sagen, ja, eigentlich möchte ich das auch. Ja, ich möchte also eine bestimmte Umgebung immer, diese Sachen immer von in der gleichen Umgebung mit den gleichen Geräten und so weiter machen, die ich dann kenne und wo ich mich sicher fühle, dass ich das Richtige mache. Also manche fühlen dann tatsächlich auch ältere Menschen so einen absurden Druck, dass sie jetzt von wegen Überweisungen im Bus machen müssen.
Ach du Gott.
Ne? Also so von wegen, das ist einfach so diese schnelle Zeit, ne? Von wegen, ja, mach doch mal sofort und so. Nein, das ist dann auch, ne? Das ist eine Sicherheitsmaßnahme für mich, dass ich Geldgeschäfte eben nur in einer Umgebung tätige, in der ich mich sicher fühle, in der ich nicht abgelenkt werden kann und nicht beobachtet werden kann.
Und sich da auch nicht unter Druck setzen lässt, ne? Genau. Durch, keine Ahnung, irgendwelche Leitbilder, Werbung, was auch immer.
Ja. Und das ist übrigens auch nochmal ein Grund, also manchmal ist es ja auch das, was man nicht macht. Also wir haben ja auch fühlt sich, glaube ich, vielleicht die Cybersicherheit gar nicht so für die IT-Sicherheit nicht für zuständig, aber wir haben ja Epidemien von Betrugsmaschen, ne? Und die kommen ja nur auch nicht nur über unsere E-Mail oder unser SMS, da kommen sie auch, kommen auch Angriffe, aber sie kommen ja auch oft übers Telefon. Mhm, ja, das sollte einfach angerufen werden, ne? Und dass wir also dann den Menschen sagen, eben den, also auch gerade älteren Menschen sagen, wenn jemand anruft und sagt, sie wären von der Staatsanwaltschaft, sie wären von der Polizei, sie wären von ihrer Bank, sie wären von Microsoft oder irgend sowas, dass sie das wirklich das Einzige, was sie tun sollten, ist sofort auflegen. Mhm. Weil wenn man diese Betrugsfälle also analysiert, dann immer wieder feststellt, die Angreifer sind so gut, dass sie selbst so dann opfern, die eigentlich wissen, dass Microsoft sie nicht anruft. Mhm. Trotzdem noch irgendwo noch dazu überreden, halt da Geld zu überweisen und etwas zu tun. Ne? Das heißt also, in dem Fall ist, wenn man, weil die so gut darin sind, einen die Aufmerksamkeit abzulenken, irgendwas einzureden und so weiter. Und das, da ist wirklich tatsächlich die Gegenmaßnahme ist, einfach auflegen. Und wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, dann eben selber von mir aus über Nummern und über Zugänge oder Personen, die ich kenne, nachzufragen. Mhm. Aber mich nicht von jemandem, der mich jetzt anruft und irgendwas da, sagen wir, dazu verleiten zu lassen, irgendwas zu machen oder irgendwas zu installieren. Also gerade, also zum Beispiel, weil, dass man Remote Access nicht freigeben darf und solche Sachen, ne? Das müssen ja auch viele Leute leider, darüber werden ja auch viele, viele Angriffe gefahren heutzutage.
Ja, ja. Wir haben auch gelesen, dass du für Veränderungen beim Master IT-Sicherheit an der Ruhr-Uni in Bochum gesorgt hast. Stimmt das? Und was hast du an Veränderungen in der Ausbildung da angeregt?
Falls das stimmt. Ja, ich habe, als ich 2018 an die RUB gewechselt bin, da gab es schon ein paar Kollegen, die also Einführung in Usable Security und Privacy gemacht haben. Aber es war ein ziemlich, wie soll ich sagen, es war stark forschungsbasiert, also basierte so auf Papern und so. Und wir haben, also ich habe dann angefangen, den Kurs ein bisschen tatsächlich umzubauen, um einfach ein Grundwissen über, wie Menschen eigentlich ausgestattet sind und wie sie, ja, also was Menschen können und nicht können und so weiter, ihnen also die Angst davor zu nehmen und eben zu sagen, Leute, also dass das grundsätzliche Wissen ist wirklich machbar und diese Methoden, die kann jeder anwenden. Dafür muss man nicht Psychologie studiert haben. Ne? Mhm. Und der Kurs ist also inzwischen Pflicht. Also alle IT-Sicherheitsstudierende bekommen, also müssen diesen Einführungskurs machen im Bachelor. Und im Masterprogramm haben wir mehrere neue Module geschaffen. Also einer ist menschliches Verhalten in der IT-Sicherheit. Das ist also ganz so aus Organisationsperspektive, wenn ich da verantwortlich bin oder ich bin in dem Team, was für die Sicherheit verantwortlich ist, wie kann ich diese ganze Aufgabe eben angehen? Und das andere war noch, also was auch ein Kurs ist, der, also wo wir sehr, sehr viel Zuspruch von den Studierenden haben, ist also auf Verschlüsselung fokussierter Kurs.
Ja,
das also, es ist Human Aspects, den Unterricht auf Englisch, Human Aspects of Cryptography. Mhm. Also die ganzen Benutzungsprobleme mit verschiedenen Verschlüsselungsverfahren durchgehen und also eben zum Teil auch Lösungen haben, zum Teil sagen, da müssen wir noch dran arbeiten. Und was dann also auch wesentlich, was aber jetzt nicht nur durch mich, sondern durch viele andere Kollegen kommt, dass also die Themen Privacy und Ethik, also viel, also bei der Forschung oder wenn man zum Beispiel auch solche Schwachstellen, Entdeckungen macht und so weiter, dass wir das mit abhandeln. Und wir haben also sowieso auch so ein bisschen auf so einer Mission die Softwareentwicklung, also die Systemgestaltung, dass wir da IT-Sicherheit schon von vornherein die Idee von Privacy by Design. Ja. Wirklich ganz am Anfang der Informatikausbildung, von da an damit anzufangen.
Der Blick in die Glaskugel.
was für eine Rolle könnte KI in der Human-Centered Security spielen? Also könnte KI beispielsweise helfen, auch dabei IT-Sicherheit zu erklären? Also statt eventuell einem Web-based Training, dass man da einen personalisierten KI-Assistenten hat oder auch eine Hilfe, Programme zu verstehen. Also einfach so eine kleine also im Prinzip ein besserer Karl Klammer eventuell.
Mhm.
Für diejenigen, die sich noch an Karl Klammer erinnern.
Ach sorry, ja, Karl Klammer. Für die Älteren, die kennen ihn, die Jüngeren. Das war, Clippy. Der ist früher immer in einem Microsoft-Programm in Word, ist er immer aufgetaucht und hat versucht zu helfen, aber meistens eher genervt.
Ja, aber da waren wir noch nicht so weit, ne? Da war
Leider.
Mir hat mal jemand erzählt, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber jemand, der bei Microsoft gearbeitet hat, hat mir erzählt, dass sie eben eigentlich die Leute, die den entwickelt haben, dass das schon sehr, sehr gut war. Aber die Rechenpower, die dafür gebraucht wurde, war einfach viel zu, das ist so ein Bayesian basiertes Programm. Und dann wurde der quasi
gedrosselt.
Ja.
Okay. Ach so, und dann war das nur noch so ein, so ein rudimentärer Karl.
Dann war aber die Grafik dafür schon da.
Dann wollte man die einfach benutzen.
Einige namentlich auch sehr bekannte Verantwortliche in der Grafik. Das auch wenn der wurde getestet, die Usability-Leute haben gesagt, mach das nicht. Das hilft in den meisten Fällen hilft es nicht. Und das wird sehr, sehr schlechte Publicity und so weiter bekommen. Aber einige Leute fanden die Grafik so cute, dass
die Chefs fanden das Männchen so cool.
Oh Mann. Ja. Das ist ja eine süße Geschichte eigentlich. Der Karl Klammer-Fan oben im Management hat ihn durchgesetzt.
An oberster Stelle in Microsoft, hat dann entschieden, wir tun den rein.
Aber hätte Karl Klammer heute eine Chance?
Mit KI?
Mit KI? Also das ist natürlich so eine Frage. Auf der einen Seite ja, und dann ist es ja eine Frage, kann ich dem jetzt vertrauen? Ne, kann ich jetzt vertrauen, dass der nicht gehackt worden ist und mir jetzt
mir irgendeinen Quatsch erzählt.
Ja, ja. Okay. Im Prinzip kann KI natürlich vieles vereinfachen oder halt also auch uns auf Sachen aufmerksam machen, die wir übersehen und so weiter. Nur eben, es muss halt es ist eine Frage, ist es vertrauenswürdig? Kann ich mich darauf verlassen, dass er so funktioniert, wie er funktionieren sollte? Und nicht jetzt irgendwie von, ne? Und ich, dass die Problematik, die ich so ein bisschen damit sehe, ist, dass, also durch den, je nachdem, wer gibt mir denn jetzt diesen Assistenten? Wer macht das? Also ich persönlich würde halt den großen Überwachungskapitalisten
dahinter vermuten.
Ja, Google und so weiter, würde ich den KI-Assistenten, den die mir bereitstellen, vertrauen? Also ich persönlich nicht. Vielleicht bin ich paranoid, aber würde ich nicht machen. Aber wenn es wirklich vertrauenswürdig würde, ja. Ne? Also natürlich ist, wenn ich die Expertise, die ich ja eigentlich, also eben weil ich ja meine Expertise woanders liegt und meine Aufgaben woanders sind, dass ich die geballte Expertise eben nicht selber erwerben und anwenden kann, natürlich wäre da ein Assistent für toll, wenn er denn vertrauenswürdig ist.
Der Nerdfaktor.
Ja, wir haben noch eine zweite Kategorie. Und zwar sind wir das House of Nerds. Und deswegen haben wir auch immer den Nerd-Faktor nochmal in Frage gestellt. Nerd ist ja auch so ein Begriff, der so ein bisschen wertig geprägt ist. Wir versuchen aber den Begriff quasi durch exzessive Nutzung nochmal umzuprägen und sehen das also sehr positiv und haben sehr viel Sympathie für alle Menschen, die sich als Nerds fühlen. Und es gibt ja da unterschiedlichste Definitionen. Unsere Frage an dich ist aber ganz einfach. Angela, bist du ein Nerd? Und wenn ja, was macht dich dazu?
Ich würde sagen, ja, weil eigentlich ist ja Nerd, dass man wirklich also sich Sachen genau anschaut. Ja.
Ja.
Und eben auch also mit viel Ausdauer und Geduld über eine lange Zeit lang untersucht und nicht unbedingt jetzt einfach eine schnelle Antwort und einen schnellen Schuss haben will. Ich glaube, das zeichnet Nerds aus. Es ist nicht unbedingt das Thema, sondern stimmt. Es ist wirklich die, ja, also dass man wirklich mit Sorgfalt und Geduld arbeitet und wirklich, dass man die richtige Antwort finden will und nicht nur irgendeine Antwort schnell.
Das ist, glaube ich, die beste Definition von Nerd, die wir jemals hier im Podcast hatten, tatsächlich. Aber wir sehen es ganz genauso. Also diese Fokussierung auf ein Thema für die lange Strecke, komplett intrinsisch motiviert. Also so sehen wir das auch tatsächlich.
Ja, und super.
Und das macht dich auch zum Nerd in deiner Forschung? Oder hast du vielleicht noch irgendwie ein Hobby, was du nerdmäßig verfolgst? Oder?
Oh, jetzt bin ich erwischt worden. Ja, ich bin ein totaler Nerd, was Kochen angeht. Also zum Beispiel verschiedene Rezepte für das gleiche Gericht auszuprobieren. Und das Beste.
Okay.
Ich habe
perfekten Käsekuchen oder
zu große Kochbuchsammlung.
Wie viel, wenn ich fragen darf?
Es sind schon mehrere hundert.
Wow.
Ja.
Okay, damit bist du auf jeden Fall Teil des Teams, ja.
Danke, ich fühle mich geehrt. Und wie gesagt, ich sage es auch immer, also an der Uni, wir brauchen Nerds.
Ja.
Wir brauchen mehr Nerds und Leute, die es wirklich gerne mit Interesse und mit Ausdauer machen. Nerds machen die Welt besser.
Das stimmt.
Jetzt sind wir komplett bei dir. Dankeschön. Super herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Geduld. Haben wir irgendwas vergessen, was dir aber wichtig ist, was du gerne vielleicht noch sagen möchtest?
Nö, ich glaube, ich habe noch nie irgendwie ein Interview oder Podcast mit jemandem gemacht, der so viele von meinen Sachen vorher gelesen hatte. Und das, was ich also auch sehr schön fand.
Das freut uns.
Ach, das freut uns, ja.
Gut, dann sind wir hier am Ende. Ich sage schon mal ganz herzlichen Dank nochmal an unseren Gast Angela, dass du bei uns warst. Herzlichen Dank auch an Regie und Technik, Evelina Winkler und Max Leiding hier im Hintergrund, an den Schnitt, den Henning Schwörer und an meine liebe Moderatorin Anna Spiegel. Genau, wir freuen uns über Fragen und Anregungen. Also gerne, wenn ihr Themenwünsche habt, uns Gäste vorschlagen wollt, euch selber freiwillig einladen wollt, dann gerne eine Mail schreiben, einfach an podcast@sit.fraunhofer.de. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen dieses Mal und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich sag schon mal Tschüss. Tschüss, Anna.
Ja, vielen Dank, Oliver, auch an dich und auch an Angela von mir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.